Wir sind heute im letzten Abschnitt von dem Teil, wie hat sich Jesus offenbart? Und wir hatten in den zwei vorherigen Abschnitten, hatten wir uns angeguckt, dass Jesus sich einmal offenbart durch die Wunder, die er tut, durch einfach das Übernatürliche, was er durchführt. Und dort ist er der Helfende, der Heilende, der Menschen sozusagen etwas Gutes tut. Und im zweiten Abschnitt davon ging es um das Thema Gleichnisse und dort war es auch, er erklärt etwas. Er bringt uns etwas näher, indem er uns zeigt, wie Gott ist, indem er uns zeigt, wie wir sind. Also auch eine helfende, unterstützende Art. Und heute geht es jetzt sozusagen um Jesus, der Streitsüchtige, der Streit bringt, der, wie er sagt, er ist gekommen, das Schwert zu bringen, der Äußerungen macht, wie es wäre besser, dass du mit einem Mühlstein am Hals ins Wasser geworfen wirst. Geh mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Oder ihr Nattern, ihr Giftschlangenbrut, nicht gerade eine nette Ansprache. Ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber, von außen ganz toll und innen lauter Totengebeine. Also das sind Äußerungen von Jesus, wo man sich dann schon die Frage stellt, ist er da noch der Nette, der Helfende? Oder schlägt er jetzt irgendwie rein? Und da geht es genau um dieses Thema Streit. Streit auch im Sinne von Diskussion, wie heute Morgen am Frühstückstisch. Und vielleicht einfach mal reingucken, was ist denn Streit? Wie wird Streit definiert? Ich habe einfach mal Wikipedia aufgemacht und dort habe ich gefunden, Streit ist das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren und oft verbunden mit emotionalen Elementen. Also laute Stimme, Schreien, bis hin, dass der Teller dann an der Wand landet oder so. Das Interessante an den Sachen ist, man könnte jetzt sagen, okay, Streit ist schlecht, aber hier sind auch interessante Aspekte, wo ich sage, die sind gut. Denn ein offenes Austragen heißt ja erstmal, es kommt aus dem Verborgenen heraus. Es ist etwas da, was stört und jetzt wird es nicht irgendwie runtergeschluckt, unter dem Teppich gekehrt. Nein, es wird wirklich ans Licht gebracht. Nur wenn es ans Licht kommt, hat es auch wirklich die Möglichkeit, dass etwas damit passiert. Dass dieses Problem, was da ist, dann vielleicht auch gelöst wird. Wie man so schön sagt, ein Streit bereinigt die Luft oder ein Unwetter bereinigt die Luft. Wenn es einmal so richtig geblitzt, geregnet und gedonnert hat, dann fühlt sich die Luft richtig frisch an. So kann ein Streit auch etwas Gutes bewirken. Muss nicht sein. Und das zweite Thema von emotionalen Elementen, das wird häufig negativ gesehen. Aber ein emotionales Element zeigt, das ist mir wichtig. Das ist nicht irgendwas Belangloses, was mich nicht interessiert, sondern es greift mich wirklich innerlich an. Es macht was mit mir. Es ist etwas, was mein Sein beinhaltet. Es ist mir wichtig. Und das sind zwei Dinge, wo ich sage, sollte man mal genauer drauf schauen. Nun ist die Frage, wie streiten? Da möchte ich einfach mal zwei Richtungen zeigen. Da gibt es sicherlich viele Differenzierungen dazwischen. Aber das erste Streiten ist wirklich, wenn zwei im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander losgehen. Hier etwas simplistisch dargestellt mit Waffen, aber das kann ja auch mit Worten. Und Worte können die intensivste Waffe sein, die wir haben. Die können mehr verletzen und dauerhafter verletzen, wie wirklich eine mechanische Waffe. Und in dem Fall ist es praktisch so, die Aussage, die dahinter steht, du bist nicht okay. Du bist nicht in Ordnung. Ich habe ein Problem mit dir, weil ich auf die Person losgehe. Und in dem Moment wird eigentlich das, worüber man sich eigentlich streitet, wird Nebensache. Wenn wir die Diskussion heute Morgen hier am Essenstisch beobachten haben, es ging eigentlich, er wollte ein weiches Ei. Aber die Diskussion ging zum Schluss in eine ganz andere Richtung. Du kritisierst mich, obwohl ich das Ganze hier mache, obwohl ich überall aufräume, mache und tue, das siehst du alles nicht und jetzt beklagst du dich über das Ei. Also es ging plötzlich um etwas anderes. Es hatte völlig das eigentliche Thema verloren. Und da müssen wir aufpassen. wenn wir merken, dass es nicht mehr um dieses Thema geht, sondern etwas anderes passiert. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass dieser Streit dazu führt, dass einer sich versucht, da rauszunehmen. Am Anfang wurde es versucht. Das Ei ist hart. Die Antwort, erstmal nicht. Beim zweiten Mal, ich habe dich gehört. Man will es gar nicht, man will nicht wahrhaben, man will keinen Streit, man ist es satt, weil es schon so häufig passiert ist, weil es immer wieder das Gleiche ist. Jeden Morgen passiert es wieder. Und dann ist das so von, du bist eigentlich nicht da, ich will dich gar nicht sehen. Wie eine Ignorierung. Ich versuche eigentlich, den Streit zu schlichten, indem ich mich zurückziehe. Ich gebe aber dem anderen dann auch keine Möglichkeit mehr, was zu tun. Wodurch der sich immer mehr aufregt und der andere sagt, was hast du eigentlich? Ich bin noch ganz ruhig. Und der andere klebt an der Decke. Das ist auch eine Situation des Streites. Und das führt zu einem Dauerpatt, weil auch nichts gelöst wird. Das Thema ist nicht mehr da. Es wird einfach negiert. Es ist aber sehr präsent, für einen zumindest. Beide Dinge führen zu einer Trennung. Entweder, dass ich sage, ich streite mich direkt, wo ich sage, ich muss ja Distanz wahren, sonst verletzt der andere mich, ist also eine Trennung. Und im anderen Fall trenne ich mich freiwillig, weil ich will das nicht. Ich will gar nicht in die Nähe kommen. Also habe ich das mal tituliert als Beziehungskiller. Es tötet die Beziehung, wenn ich in dieser Art und Weise weitermache. Und ich kann das sehr lange weitermachen. Vor allen Dingen entsteht dann wirklich ein Kreislauf draus, immer wieder das Gleiche, weil es wird nicht gelöst. Es passiert jedes Mal wieder. Und dann kann es von der Form des Miteinanderstreitens in dieses Aufgeben und Rückzug gehen, was dann ein Dauerzustand wird. Man zieht sich dann jeder zurück, jeder ist beleidigt, aber gelöst ist nichts. Am nächsten Tag fängt es wieder von vorne an. Wenn man versucht, bei der Sache zu bleiben, dann habe ich versucht, mit diesem Bild schon etwas auszudrücken, dass man an dem Bild sieht, die Personen sind nicht mehr gegeneinander gerichtet, sondern sie sind gegen das Problem gerichtet. Aber beide gehen sozusagen in eine Richtung. Es ist ein Zusammengehen. Und man streitet sich um die Sache, in diesem Falle über die Sache. Und nicht miteinander, und das andere steht eigentlich daneben und wird gar nicht mehr berührt. Die Aussage ist dann nicht, du bist nicht okay, sondern deine Meinung ist nicht okay. Ich habe die Person verlassen und dann bleibt die Streitsache, das um das es geht, das harte Ei, bleibt im Zentrum. Es geht um das harte Ei und nicht darum, wie jemand etwas macht, wie gut jemand worin ist. Das ist dann ein großer Unterschied dabei. Und es kann dazu führen, dass sich die Situation sogar beruhigt, dass es zu einem Miteinander führt. Hey, lass uns mal klären, wie können wir das lösen? Ja, vielleicht schenke ich dir mal einen schönen Eierwecker. Dann musst du nicht nach Gefühl, sondern dann kannst du die 4,5 Minuten machen. Vielleicht kaufen wir einen Eierkocher. Das macht dir das Leben etwas einfacher, musst du weniger tun. Vielleicht mache ich das Ei, nehme dir etwas ab. Ich beschäftige mich, vielleicht mache ich auch mal die Wäsche oder irgendetwas anderes. Ja, man ist dann miteinander plötzlich unterwegs. Und dieses Miteinander, man merkt plötzlich, was ist bei dem anderen los? Man ist in der Sicht bei dem anderen. Man versucht den anderen sozusagen zu verstehen, warum hat er diese Meinung, warum habe ich meine Meinung und kommt darüber ins Gespräch. Und dann kann die Streitsache plötzlich zu einem Zusammenführen, dass man das gemeinsam versucht zu lösen. Und dann haben wir, was ich nennen möchte, einen Beziehungskitter. Das ist ein positiver Streit, wenn es wirklich dazu führt, dass man gemeinsam versucht, dieses Problem zu lösen. Nun ist natürlich die große Frage, erstens mal, wie war denn das bei Jesus? Und ich habe einfach mal versucht zu finden, was ist denn ein jüdischer Streit? Weil ich kenne das von jüdischen Ausbildungsschulen, die Leute, die dort sind, die streiten richtig heftig. Und da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Da wird miteinander argumentiert und es ist total intensiv und man denkt, die zerfleischen sich gleich. Aber dann am Ende, und das finde ich das Tolle, geht man im besten Einvernehmen auseinander, weil man sich streitet mit dem Ziel, ich möchte mehr wissen. Uli hat das bei mir schon erlebt, in der Küche, wenn mein Sohn Lukas da ist. Wir haben bei bestimmten Punkten haben wir sehr unterschiedliche Ansichten. Und wenn wir diese Punkte diskutieren, dann wird die Küche leer. Dann sitzen wir am Ende nur noch zu zweit da. Und ich habe das selber lernen müssen, weil die Diskussionen wirklich intensiv wurden und ich auch wirklich merkte, wie mich das innerlich bewegt, nicht zu sagen auch durchaus etwas aggressiv vielleicht machen kann, dass wir wirklich miteinander klären konnten, hey, es geht nicht darum zu sagen, du bist falsch, du hast keine Ahnung, du weißt nicht, wo es lang geht, ist alles ganz anders, sondern es geht darum, ich will wissen, wie es wirklich ist. Und deswegen schmeiße ich alles rein, was ich weiß. Deswegen schmeiße ich alles rein, wovon ich überzeugt bin. Weil ich es in die Waagschale schmeiße. Und ich möchte, dass du alles reinschmeißt. Alles, wovon du überzeugt bist. Und dann gucken wir, was kommt raus? Wo ist das Wirkliche? Wo können wir uns finden? Dann kann es ein richtig intensiver Streit werden und es kann richtig etwas gewonnen werden. Für Außenstehende, die das nicht so mitbekommen, dass wir da halt nur intensiv streiten, ist es vielleicht belastend. Und da kommen wir zu einem Aspekt, dass es vielleicht richtig schwierig ist, diese persönliche Ebene draußen zu lassen, gerade wenn der Streit intensiv wird. Und was hat das für Ursachen? Also die Schwierigkeit, einen Streit wirklich im Unpersönlichen zu lassen. Und einfach mal zwei Aspekte, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ein Anspruch ist natürlich, wir sind geprägt von unserer Kindheit, von unserem Leben, einfach wie wir Sachen erleben. Und wenn ich überlege, einfach an die Kindheit, auch bei meinen Kindern, dann ist erstmal, wenn jemand mit einer lauten Stimme kommt, also wenn mein Vater mit einer lauten Stimme kam, dann war das erstmal ein Zeichen, jetzt hast du irgendwie Mist gebaut. Da war was falsch. Und wenn dann so eine Strafe ausfiel, also du gehst jetzt mal eine halbe Stunde in dein Zimmer und beruhigst dich erstmal, dann ist das ja letztendlich eine Strafe, die mich persönlich trifft. Das trifft nicht das Verhalten oder jetzt gehst du ins Bett, heute Abend kein Fernsehen, ja, heute heißt es dann, heute kein Internet. Das ist eine Strafe, die mich persönlich trifft. Das ist nicht mehr auf der Sache, sondern ich kriege das Problem auf den Tisch. Und es trifft mich persönlich, weil ich plötzlich etwas nicht darf. Und da ist es schwierig, jetzt die Streitfrage und die Personenebene zu trennen. Wenn ich das häufiger erlebe, weil ich mich vielleicht als Kind nicht so unbedingt immer gut benehme, dann kommt so ein Mechanismus im Kopf durchaus, so eine Regel, wenn jemand mir laut gegenübersteht, dann bin ich falsch. Nicht vielleicht meine Meinung, sondern ich. Und das ist doch etwas, was durchaus im Leben weiter prägen kann, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Je nachdem, auch wie man in der Erziehung das erlebt hat. Ich bin nicht okay, ist eigentlich die Aussage dann bei einer lauten Stimme, wenn sie mir gegenüber ist. Und das Zweite ist, im Arbeitsleben, wie sieht es denn da aus? Wenn ich Leistung bringe, ist super. Hey, das haben Sie toll gemacht. Da gibt es jetzt eine Lohnerhöhung oder es gibt vielleicht einen Boni oder sonstiges. Wenn aber das, was ich gemacht habe, plötzlich als schlecht eingestuft wird, das funktioniert nicht. Dann war zwar die Leistung, die ich erbracht habe, war nicht in Ordnung. Aber kann ich das persönlich trennen? Dass wenn meine Leistung nicht in Ordnung ist, dass ich dennoch in Ordnung bin? Unsere gesamte Gesellschaft basiert darauf, wenn etwas gut ist, wenn ein Auto schön fährt, es nimmt Gas an, es bringt seine Leistung, ist es Auto gut. Wenn es das nicht macht, ist es Auto nicht gut. Beim Handy, wenn es schnell genug ist. Beim Computer, wenn es schnell genug ist. Wenn es abstürzt, alles Mist, der Computer ist schlecht, ich brauche einen neuen. Das überträgt sich auf menschliches Zusammensein. Wenn ein Mensch die Leistung nicht bringt, ist der Mensch nicht in Ordnung. Und da wird es kompliziert und da wird es auch prägend, dass auch dort die Aussage ist, Angriff auf die Leistung ist ein Angriff auf mich. Kann ich das trennen? Und dann inwieweit diese Prägungen, die wir im Leben erleben, dass sich das auch in Streitgespräche prägt, dass wenn etwas kritisiert wird, dass ich das gleich als persönliche Kritik erfasse und nicht da eine Grenze ziehen kann. Und übrigens der christliche Glaube selbst finde ich da einen ganz interessanten Aspekt. Wenn wir sagen, der Mensch ist sündig, er hat Sünde, er hat ein Problem, er ist nicht okay. Ist das die gute Botschaft, die wir als Christen verbreiten? Ja, Jesus rettet. Aber wovon rettet er denn? Er rettet dich, weil du nicht in Ordnung bist. Du bist nicht okay. Aussage der Christen. Tolle Nachricht. Da kann ich verstehen, dass Leute sagen, lasst mich doch in Ruhe damit. Ich bin doch ganz okay. Das Größere im Zusammenhang zu verstehen, ist schwierig. Aber da müssen wir auch aufpassen, jetzt, also speziell für Christen, die auch gerne jemanden von Christus erzählen ist. Pass auf in der Aussage, dass es heißt, du bist geliebt. Dass es nicht heißt, du bist nicht okay und deswegen brauchst du Jesus. Es ist ja nicht ganz falsch, wir haben ein Problem. Aber es ist nicht unbedingt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist genau das, dass wir dieses Problem nicht mehr haben. Wie verpacke ich das? Wie sage ich das jemandem? Der zweite Aspekt ist, was ist das Ziel des Streites? Dieses Ziel des Streites kann in zwei Richtungen gehen, mal ganz grob eingeteilt. Es kann wirklich in dieses gehen, was ich vorhin erzählt habe, wenn ich mit meinem Sohn diskutiere, dass es darum geht, ich möchte mehr wissen, ich möchte einen Erkenntnisgewinn haben, egal in welche Richtung. Und dann ist es, ich möchte etwas lernen und ich möchte offen sein für Neues. Es gibt eine ganz tolle Videoserie im Moment, nennt sich The Chosen. Da kann man eine App auf dem Handy laden, dann kann man sich die ersten 8 Teile kostenlos ansehen. Und da geht es halt über Jesus Christus und sein Leben und ist theologisch wirklich extrem wertvoll, kann ich sehr empfehlen. Aber dort geht es auch sehr stark um eine Figur. Und zwar Nikodemus. Und ich finde das so toll gespielt. Es sind sozusagen Zusätze, was man so in der Bibel nicht findet, aber es hält sich an die Bibel und ich finde es einfach klasse dargestellt. Nikodemus ist ein Pharisäer und die Pharisäer werden in der Bibel dargestellt als Leute, die Jesus Christus ablehnen. Aber Nikodemus besucht Jesus und er stellt Fragen. Er will mehr wissen. Und er ist offen, weil er Sachen sieht, sagen, hier passt was nicht, wenn wir Jesus einfach ablehnen. Da ist mehr. Und das ist wichtig. Warum ist da mehr? Und er will wissen und er ringt damit wirklich. Und er blickt es nicht, er versteht es nicht. Und die Antworten von Jesus sind nun nicht so, dass er sagt, ja natürlich, sondern die sind noch mehr Fragezeichen. Aber er ringt damit und er ist offen dafür. Und er ist derjenige, der am Ende nach der Kreuzigung hilft, Jesus zu beerdigen. Weil er ihm nachfolgt, weil er sagt, ich suche die Antworten bei dir. Und das finde ich interessant, das ist dieser Erkenntnisgewinn, das ist nicht nur das Streiten. Ganz anders, wenn es darum geht, ich habe Recht. Wenn das mein Streitziel ist, ich will dir nur zeigen, dass ich Recht habe, ist von vornherein ja, der Streit vorprogrammiert, der negative Streit. Weil dann geht es genau darum, ich will dir zeigen, ich bin okay. Und die Kehrseite ist, du bist es nicht. Ich möchte mich behaupten. Ich bin nicht offen irgendwas anderes. Ich habe ein geschlossenes System. Und da hat ja der Burkhard vor einiger Zeit drüber gepredigt mit der Heilung der gekrümmten Frau. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und da hat sich dann der Synagogenvorsteher aufgeregt, weil er gesagt hat, heute ist aber Sabbat, heute wird nicht geheilt. Da ging es gar nicht drum, wie hat der überhaupt die Fähigkeit, eine solche außergewöhnliche Heilung zu machen? Es ging nur darum, heute ist Sabbat, heute wird nicht geheilt. Sture Regel, ich habe recht, Gott hat das gesagt, so muss es sein. Nicht offen für irgendwie eine andere neue Erkenntnis. Das ist gefährlich, da müssen wir dann aufpassen. So ein Streitziel ist nicht gut. Vielleicht mal ein kurzer Ausblick auf biblisches Streiten. Was sagt die Bibel dazu? Nun, generell finden wir in der Bibel viele Aussagen, ist jetzt nicht das Tollste. Versuche eigentlich eher den Streit zu stoppen. Hab lieber Frieden. Wie hier steht, jeder Trottel stürzt sich hinein. Auch wieder richtig verstehen, es heißt nicht, Streiten ist verboten. Guter Christ, kein Streit. Nein, das steht da nicht. Es steht sich nicht hineinstürzen. Also nicht will ich jeden Streit aufgreifen und sagen, yeah, yippie, gib ihm, ich streite hier für Gott. Das ist nicht das Ziel. Leg es nicht darauf an, Streit zu kriegen. Das ist die Aussage eigentlich. Aber wir dürfen dennoch auch mal deutlich die Meinung sagen. Allerdings, da sind wir jetzt bei der Frage mit, darf ich auch mit Gott streiten? Natürlich darfst du das. Aber glaube nicht, dass du recht kriegst. Denn Gott ist ein bisschen über dir. Er sieht ein bisschen mehr. Er hat dich gemacht. Er kennt dich vielleicht sogar besser als du selbst. Und er wird Recht behalten. Und am Ende wirst du ihm Recht geben, weil du es dann siehst, stimmt. Du hast mal wieder Recht gehabt. Und ich habe es wieder nicht kapiert. Nicht schlimm. Kein Problem. Vertrau mir einfach, ist dann die Antwort. Aber wenn du Lust hast, einfach mit Gott zu streiten, dann steht hier im Hiob, wirst du dich damit konfrontieren lassen müssen, dass du die Fragen, die er dir stellen wird, nicht beantworten kannst. Aber es gibt etwas anderes. Gott kann für dich streiten und das macht er sehr gern. Er hält den Streit von dir fern. Die Rache ist des Herrn. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet aber stille sein. Wir dürfen den Streit auch mal an Gott abgeben. Nachher noch einen kleinen Aspekt dazu. Und das biblische Streiten, wie Gott für uns streitet, erkennen wir einfach mal in zwei großen Sachen. Das ist nämlich der Exodus. Da wird das Volk befreit und Gott streitet gegen den Pharao, dass das Volk frei wird. Und das Exil in Babylon, was jetzt nicht so schön ist, da streitet nämlich Gott mit seinem eigenen Volk, aber mit dem Ziel, dass sein Volk wieder zu ihm findet. Das heißt, es geht immer für sein Volk. Auch wenn er mit seinem Volk streitet, geht es für sein Volk. Und ganz deutlich sehen wir das natürlich in der Kreuzigung Jesus. Die Kreuzigung Jesus ist Gottes Streit für den Menschen, damit wir gerettet sind, damit wir frei sind von allem, was wir an Schlechtem fabrizieren. Das wird im Kreuz sichtbar und am Kreuz wird noch etwas anderes sichtbar. Dass wir nämlich die ganze Zeit mit Gott streiten. Weil wir mit Gott streiten, musste Jesus ans Kreuz. Weil wir nicht Gott automatisch folgen, sondern uns eher gegen ihn stellen. Und um dieses Problem zu lösen, wo wir leider immer wieder reinfallen, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Das heißt, Jesus hat den Streit für uns geführt, weil wir mit ihm streiten. Wie so schön steht, der uns gerettet hat, als wir noch seine Feinde waren. An diesem Kreuz, so streitet im Prinzip Jesus Gott. Genau. Und das wird eben sichtbar. Und ich habe mal versucht, wie kann man das in Worte ausdrücken? Und die Worte, die ich gefunden habe dazu, wären jetzt mal leidenschaftlich demütig. Das war so diese Kombination. Weil Jesus ist da voller Emotionen, voller Herz, mit allem drum und dran reingegangen. Gott hat sich ganz hingegeben, nichts zurückgehalten. Aber in der Demut, sich von den Menschen, die gegen ihn gekämpft haben, völlig fertig machen zu lassen. Willig hat er die Strafe auf sich genommen. Das bezeichne ich als leidenschaftlich demütig. In seinem Leben sehen wir aber auch, dass er zu den Starken sehr deutliche Äußerungen sagt. Da sind diese Sachen, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngeschlecht. Ja, wie glaubt ihr eigentlich in den Himmel zu kommen? Ihr seid wie getünchte Gräber, außen schön weiß angemalt und drin liegen aber letztendlich Skelette. Aber gegenüber den Schwachen war er barmherzig. Er hat sie aufgerichtet, er hat sie geheilt, er hat ihnen geholfen. Und, ganz wichtig, er konnte auch mal etwas stehen lassen. Der reiche Jüngling, der zu ihm kam, der sagte, was soll ich tun? Jesus hat gesagt, also das und das wäre gut. Sagte der Jüngling, das packe ich nicht und ist gegangen. Er hat das stehen lassen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht hat der reiche Jüngling sich dann später das überlegt und ist dahin gekommen. Jesus lässt ihm Zeit. Das muss nicht jetzt gelöst werden. Er ließ ihn freigehen. Er hat ihm ein Angebot gemacht und er konnte selbst entscheiden. So lässt er uns auch die Freiheit und er lässt uns die Zeit. Mit dem, wie wir umgehen. In Römer lesen wir einfach, nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an. Streitet nicht mit ihm. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder, in Klammern im Glauben, kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Das könnten so Leitlinien für Streit sein, auf die wir achten. Das heißt nicht, wir finden alles gut, wir sagen nirgendwo was dazu, aber in diesem Rahmen sollte es bleiben. Ein letzter wichtiger Aspekt möchte ich euch noch gerne mitgeben, den ich noch nicht angesprochen habe, der aber überall mitschwingt und den wir nicht unterschätzen dürfen. Wenn wir streiten, dann gibt es da noch jemand. Und dieser noch jemand, der im Hintergrund ist, der so fast unsichtbar ist, der gar nicht wahrgenommen werden möchte, der stachelt da richtig rein. Der versucht uns gegeneinander aufzubringen. Der will, dass wir uns trennen. Der will, dass wir uns spalten, dass wir uns zerstreiten. Das ist sein Anliegen. Das ist sein Ziel. Das ist wie ein Raubtier, was versucht, jemanden von einer Gruppe zu trennen, um ihn dann fertig machen zu können. Und so ist er mit uns auch unterwegs. Und das unglaublich intelligent. Unterschätzt das bitte nicht. Paulus sagt dazu, wir kämpfen ja nicht, ich würde sagen nur, gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten. Und letztendlich dieser Widersacher, der kann uns richtig fertig machen. Und da hilft uns nur eins, indem wir haben den horizontalen Kampf sozusagen zum anderen Menschen hin. Der ist da, da haben wir den Streit miteinander. Aber bitte nehmt parallel auch den anderen Kampf auf, indem ihr zu Gott betet um Hilfe, dass er nämlich auf dieser Ebene für Ruhe sorgt. Wir haben neben einem irdischen Kampf immer einen geistlichen Kampf. Ein sehr schönes Beispiel davon ist uns in der Bibel beschrieben, wo Mose gegen Amalek kämpft. Und da ist Josua, der unten sozusagen mit dem Militär kämpft. Das reicht aber nicht, sondern zusätzlich muss Mose beten zu Gott. Und nur wenn beide aktiv sind, dann gelingt es zu gewinnen. Wenn Mose vor Kraft nicht mehr beten kann, dann fängt Josua an zu verlieren. Und natürlich, Josua muss aber auch unten kämpfen. Wenn er aufhören würde, wird es auch nichts bringen, nur das Beten. Und in dieser Kombination, das ist das, in dem wir uns auch hier in einem, nicht unbedingt kriegerischen Umfeld, aber einfach in einem Miteinander befinden, wo wir immer diese zwei Aspekte berücksichtigen sollten. Wenn ihr den Film War Room vielleicht mal gesehen habt, ansonsten kann ich ihn sehr empfehlen. Da wird das genau ausgearbeitet, dass eine Frau um ihren Mann kämpft, der ihr keine Aufmerksamkeit gibt. Und sie kämpft aber immer nur mit ihm. Und dann kommt diese Frau in Kontakt mit einer anderen Frau, die sie lehrt, hey, da gibt es noch eine andere Ebene. Versuch gegenüber deinem Mann, dich so zu verhalten, wie Gott es sagt. Verhalte dich korrekt, verhalte dich liebevoll. Aber bete und kämpfe über das Gebet auf der anderen Ebene. Und das ist der Bibelvers, den ich euch zum Abschluss mitgeben will. Den liest Lars uns wieder. Insofern.
Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten.
Das waren Lars und Ben.
Ja, vielen Dank wieder für euren Einsatz da. Aber das ist genau der Punkt. Auf der irdischen Ebene tu dem anderen etwas Gutes. Und auf der geistlichen Ebene bitte Gott um Hilfe, dass er da den geistlichen Kampf für dich glatt macht, dass er dir dort den Weg ebnet. Weil auch du selbst, nicht nur der andere, wie in dem Bild dargestellt, wenn du mit jemandem streitest, wenn zwei sich streiten, sind beide von dem im Hintergrund angestachelt. Auch wir sind nicht frei davon. Wir brauchen Gottes Hilfe immer wieder neu durch Gebet. Also zum Mitnehmen. Streiten kann etwas Gutes bewirken. Womöglich vermeidet es. Wenn es möglich und wenn es auf uns ankommt, Frieden mit jedem Menschen zu bewahren. Das gilt es. Zweiter Aspekt, berücksichtigt die geistige Ebene. Zieht bei einem Streit auch immer das Gebet mit hinein. Das geht sogar parallel im Streit. Wenn ihr im Streitgespräch seid und nicht mehr wisst, wie soll ich hier weitermachen, dann könnt ihr parallel in dem Teil beten. Herr, hilf. Das muss kein großes Gebet sein. Einfach nur um seine Hilfe bitten. Nochmal zu unterzeichnen. Anzeichen für gutes und schlechtes Streiten. Das einfach vielleicht im Hinterkopf behält und das besser klassifizieren kann. Gutes Streiten ist immer davon geprägt, ich möchte verstehen, wo du stehst. Ich möchte dich verstehen. Ich lehne dich nicht automatisch ab. Das kennzeichnet sich durch Fragen, durch auch mal Nachdenklichkeit, dass man sagt, muss ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, muss ich mich mal mit beschäftigen. Während das schlechte Streiten ist, ich will einfach nur meine Sicht hier reinbringen. Das ist die richtige, die musst du auch kriegen, weil deine jetzige Sicht ist nicht gut. Und das führt dazu, dass man im Kreis verkehrt, weil immer wieder neu versucht wird, die eigene Meinung auf den anderen draufzulegen. Und er will sie vielleicht gar nicht. Er hat sie vielleicht nicht. Er hat vielleicht auch Gutes, was dagegen spricht. Und dann gibt es diese wiederkehrenden Argumente, ja, aber ist doch so und hast du das nicht und dieses und jenes. Und dann fährt man im Kreis. Diese demütige Leidenschaft im Streit. Leidenschaftlich dabei sein, aber nicht ich stehe über dir, ich weiß, wo es lang geht, sondern miteinander auf Augenhöhe streiten. Die andere Seite ist, dass man wirklich merkt, ich kriege richtig Blutdruck, ich kriege richtig Aggression und Wut. Leidenschaft kann auch zu Blutdruck führen, aber Leidenschaft muss nicht unbedingt zu Wut führen. Und das sind dann die negativen Emotionen, die aufkommen. Um eben wie bei Jesus Christus auch sehen, sich hingeben, etwas mal stehen lassen, okay? Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie du auf deine Meinung kommst, aber ich lasse sie jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich gebe dir mal Zeit. Ich nehme sie mal mit. Ich denke mal drüber nach. Denk du auch mal drüber nach, was ich dir gesagt habe. Und auf der anderen Seite steht der Kampf, der Ergebniszwang. Jetzt musst du das aber doch annehmen. Du kannst doch nicht anderer Meinung sein. Das ist Druck, das ist Zwang. Jesus gibt uns Zeit. Wir sollten anderen auch Zeit geben. Und wie gehst du aus einem Streit raus? Sagst du, war okay, wollen wir einen Kaffee trinken? Wenn du das am Ende eines Streites sagen kannst und es wirklich auch möchtest, ist das ein gutes Zeichen. Wenn der andere es dann auch will, ist es ein super Zeichen. Weil dann hast du etwas, was Beziehungen kittet. Ihr geht zusammen Kaffee trinken. Völlig unverständlich für viele, das hat mir eine gute Freundin, die Anwältin ist, mal gesagt, wenn du vor Gericht stehst und dein Anwalt kämpft mit dem Anwalt der Gegengruppe, dann zerfleischen die sich vor dem Gericht, dass du sagst, wenn du jetzt noch ein Messer reingeben würdest, hättest du zwei Tote. Und dann ist das Gericht Phase zu Ende und dann gehen die zwei aufeinander. Wo gehst du hin? Sollen wir noch eine Pizza essen? Ich kenne da ein gutes Restaurant. Und die Klienten, die stehen daneben, die verstehen die Welt nicht mehr. Die haben gerade miteinander gestritten bis aufs Blut. Und jetzt am Ende des Gerichtsprozesses gehen sie miteinander eine Pizza essen. Das ist Streiten. Leidenschaftlich, aber respektvoll und nicht gegen die Person. Und das ist das Anzeichen. Ich gehe danach mit demjenigen noch einen Kaffee trinken. Kann ich das? Denn im anderen Fall hast du, ich will hier nur noch weg. Tschüss, lass mich bitte nur in Ruhe. Ruf mich nicht an, ich ruf dich an. Das ist der Beziehungskiller. Wie gehst du einen Streit raus? Sagst du, hey, let's go? Oder sagst du, I'm going? Und das ist das Zeichen. Jesus wird immer wieder auf dich zukommen und dich in die Arme schließen wollen. Er wird auch durchaus mit dir streiten, du wirst mit ihm streiten. Aber am Ende, und das ist auch bei Nikodemus so schön dargestellt, dass er praktisch heulend in seinen Armen liegt, weil er anfängt zu verstehen, was ist das für ein besonderer Mann? Hier ist mehr. Hier ist Gott. Lasst uns auch so werden, dass Menschen mit uns streiten wollen und dann mit uns Kaffee trinken wollen. Darf auch Tee sein. In diesem Sinne wünsche ich euch Beziehungskitter, Streitgespräche.